have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und wir haben heute was sehr Besonderes für euch und für eure sehr verehrten Ohren. Ich bin jetzt in den ersten Minuten erst einmal noch kurz alleine vom Mike und werde dann nicht Julius an meiner Seite haben, sondern einen ganz besonderen Gast, den ich in dieser Woche interviewen durfte, nämlich Hannes Steinbach, unser aller Lieblings-College-Spieler von den Washington Huskies aus der jetzt dann leider, muss man sagen, vergangenen Saison, weil Washington eben nicht bei den March Madness Feierlichkeiten aktuell am Start ist, sondern im Qualifikationsturnier quasi in der Big Ten Conference ausgeschieden ist. Hannes Steinbach, vielleicht der nächste deutsche NBA-Star, zumindest das talentierteste deutsche Draft-Prospect, was so den Stock und die Platzierungen auf Mock-Drafts angeht, seit zumindest Franz Wagner, vielleicht auch seit Dirk Nowitzki. Und ich hatte das Glück und das Privileg, mit Hannes sprechen zu dürfen, im Rahmen eines Artikels, den ich über ihn schreibe für die Basket. Ich bin hier, Julius und ich sind also jetzt ab der kommenden Ausgabe offiziell Kollegen bei der Basket und meine erste Story, die ich für das schöne Magazin schreiben darf, ist eben ein Porträt über Hannes Steinbach, der aktuell in aller Munde ist, gerade in Basketball Deutschland, aber eben auch auf der anderen Seite des großen Teichs. Verschiedene Draft-Experten, also die allermeisten, sind inzwischen der Meinung, der Konsens scheint zu sein, dass er ein relativ sicherer Lottery- oder zumindest Top-20-Pick ist. Auf dem ein oder anderen Board taucht er sogar in den Top-10 auf, unter anderem bei Sam Vecenie von The Athletic. Also wir sprechen hier von einem richtig, richtig guten Prospect, dass wir Deutschen da hervorgebracht haben. Wir alle dürfen gespannt sein, wo die Reise hingeht für ihn. Und ich habe, wie gesagt, ein Interview mit ihm führen können und das wollten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ihr werdet also gleich ungefähr 20 Minuten lang hören, wie ich mit Hannes spreche, der aktuell sich in der Würzburger Heimat befindet. Und wir sprechen über alles Mögliche, über seine Saison am College, über seine Aussichten in Richtung NBA. Wir sprechen auch ganz offen drüber, dass er eben noch nicht verkündet hat, ob er sich zum NBA-Draft anmelden wird oder ob er vielleicht doch nochmal ein Jahr an die University of Washington, die in Seattle gelegen ist, auch darüber sprechen wir und lachen kurz, zurückkehren wird. Ich denke mal, also das ist ein Bauchgefühl von mir. Wie gesagt, da sind auch keine weiteren Informationen von irgendeinem Hintergrundgespräch oder so involviert. Das ist einfach nur mein Bauchgefühl. Ich würde davon ausgehen, dass er sich zum Draft anmelden wird. Ich denke, es wäre eine super Sache für ihn und auch für uns als NBA Deutschland, Basketball Deutschland, einen weiteren Jungen in der NBA zu haben, einen wahnsinnig talentierten jungen Mann. Und diese Einfangsminuten, ich werde jetzt noch ein paar Minuten alleine hier quatschen über ihn, einfach um euch ein bisschen Kontext zu geben und dann werdet ihr das Interview auf die Ohren bekommen und dann wird das hier hoffentlich eine kleine, aber feine Bonus-Episode und eine feine Sache. Wie immer der Disclaimer, ihr wisst Bescheid, ich bin zu keinem Zeitpunkt des Jahres ein riesiger Experte, was Draft Prospects angeht, was Scouting angeht. Da bin ich einfach, oder da sind wir generell, da kann ich ja Julius auch mit einschließen, nicht die richtige Adresse für. Wenn es dann Richtung Draft geht, bin ich mir sicher, werden wir hier und da auch nochmal über Hannes sprechen und generell über die Prospects sprechen, über die Draft Class sprechen. Zu diesem Zeitpunkt, natürlich habe ich mich jetzt für meinen Artikel viel auch mit ihm beschäftigt, viel Tape geguckt, andere Scouting Reports gelesen und gehört, habe mich da auch mit geschätzten Kollegen ausgetauscht. Wenn ihr einen kleinen Deep Dive haben wollt, dann kann ich euch an der Stelle die Folge von Lukas und Linus, die beiden Jungs bei Jeden Tag NBA, haben eine Folge aufgenommen, jetzt erst kürzlich, wo sie über die deutschen Draft Prospects, unter anderem eben Hannes Steinbach, gesprochen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war es eine öffentliche Folge letzte Woche oder so, also noch nicht lange her, dass die rauskam. Oder diese Woche sogar. Falls es eine Supporter-Folge ist, dann gerne auch der Appell, schließt ein Supporter-Abo bei Jeden Tag NBA ab. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Wenn ihr da einen kleinen Deep Dive haben wollt, hört da gerne mal rein. Ansonsten, hier soll jetzt kein ausführlicher Scouting-Report folgen. Das soll nicht der Sinn der Sache sein. Es soll sich um das Interview drehen. Das, wie ich finde, wirklich coole Interview mit Hannes. Aber ein paar Punkte, ein paar Gedanken als Kontext. Erstens, das Wort Landwirt oder das Berufsfeld des Landwirts wird zur Sprache kommen im Interview. Damit ihr euch da nicht fragt, wo das herkommt. Hannes Vater, Burkhard Steinbach, der auch in Würzburg in der BBL gespielt hat, unter anderem, der an der Seite von Dirk Nowitzki 1998 in die BBL aufgestiegen ist, mit damals noch dem DJK Würzburg, heutzutage die Würzburg Baskets, für die auch Hannes gespielt hat, letzte Saison in der BBL. Der ist Landwirt, gelernter Landwirt, betreibt einen Pferdehof in Moos, einem kleinen, ich glaube, man darf es Kaff nennen, in der Nähe von Würzburg. Nur, dass ihr euch nicht fragt, wo da plötzlich der Landwirt herkommt. Außerdem, wir sprechen natürlich auch über die Parallelen, über Dirk Nowitzki, über die Würzburger Heimat, über die Vergleiche zwischen, wie der Sprung war von Würzburg in die große, weite Welt und ins große, weite Seattle und an die Uni. All das sind, wie ich finde, wirklich spannende Insights. Also hört euch das gerne, gerne an. Wir sprechen unter anderem darüber, dass Rebounding die große, große Stärke ist von Hannes Steinbach. Und ich sag's dann auch in der Frage, die ich ihm stelle. Das ist nicht nur so, dass er ein wahnsinnig guter Rebounder ist. Er ist wahrscheinlich der beste Rebounder dieser Draftklasse. Er ist einer der besten Rebounder generell in den letzten Jahren, was wir so an Draft-Prospects in die NBA haben kommen sehen. Ich nenne die Zahlen auch kurz. Also er hat die komplette NCAA angeführt in den Rebounds per Game. Seine Rebounding Percentage sowohl am offensiven Ende als auch am defensiven Brett waren in seiner Conference und eben auch in der NCAA ganz weit oben mit dabei. Also diese Mischung aus Total Rebounds und Rebounding Percentage an beiden Enden des Feldes, es ist schon ziemlich selten. Also der Mann hat, wenn man sich ein bisschen Tape anguckt, wirklich Magnethände, hat man das Gefühl. Wahnsinnig clevere Positionierung immer wieder und er gibt eben auch Einblicke darin, was das für ihn bedeutet und wo das vielleicht herkommt, diese Affinität zum Rebounding und diese große Qualität. Und ich konnte und durfte ihn auch ganz offen fragen, das große Fragezeichen, vielleicht ganz kurz. Der Mann ist ungefähr 2,11 Meter, er wiegt an die 100 Kilo, er hat eine positive Wingspan von so ungefähr 7'2", also 6'11 Körpergröße, 7'2 Wingspan. Das sind so die Zahlen, die man eben findet und ich finde so vom Eye-Test her, das kommt schon ungefähr hin. Genaueres wissen wir dann natürlich erst, wenn er im Rahmen der Draft Combine, wenn er sich anmelden sollte, vermessen wird, dann haben wir eben genaue Proportionen. Stand jetzt ist das eben das, wovon wir ausgehen können. Für einen Spieler seiner Größe ist er ziemlich beweglich. Er ist nicht der allervariabelste und switchableste Defender. Er hat auch ganz offen gesagt, dass das etwas ist, woran er arbeitet diesen Sommer in Vorbereitung entweder auf die NBA oder auf ein weiteres College-Jahr, je nachdem. Er ist aber trotzdem, würde ich sagen, zumindest ein solider Verteidiger und Rim-Protector, kann ab und zu mal auch kleinere Spieler verteidigen. Also er ist generell gesprochen für einen Spieler seiner Größe ziemlich beweglich, alles andere als steif. Er ist ein Spieler, der ziemlich gut am Ring finisht, der gerade in so Pick-and-Roll, Short-Roll-Situationen seine Qualitäten hat, auch als Passspieler seine Mitspieler in Szene setzen kann, der einen ziemlich guten Touch hat, sowohl um den Ring rum, als auch aus dieser Floater-Range, Mid-Range, trifft 76% seiner Freiwürfe, was natürlich gerade bei für Big Man eine starke Zahl ist, für einen Freshman am College. Und was natürlich generell ein ganz guter Indikator ist für Wurfpotenzial, auch in Richtung NBA gedacht. Er nimmt 3 Dreier auf 100 Possessions, was natürlich kein immens hohes Volumen ist, aber er drückt eben ab und zu mal ab. Er trifft seine Dreier mit 34%. Das ist nichts, wo man sagt, wow, der Junge kommt als fertig gemachter Stretch Big in die NBA. Aber das sind im Großen und Ganzen positive Indikatoren. Auch er hat gesagt, zum einen die Beweglichkeit und das Verteidigen gegen kleinere Gegenspieler, aber eben auch vor allem der Wurf. Das ist das, worauf er den Fokus legt in diesem Sommer. Das heißt, er bringt ein Skillset mit, was offensiv spannend ist, was defensiv, glaube ich, auf dem nächsten Level tragbar sein kann. Dennoch ist so das große Fragezeichen, was ihn als Draft Prospect angeht, und das habe ich ihn auch offen gefragt und er hat auch offen darauf geantwortet, dass er im negativen Sinne so eine Art Tweener sein könnte, der weder auf der 4 noch auf der 5 so richtig sein Zuhause findet in der NBA, der vielleicht nicht ganz lang und massig und explosiv genug ist, um in der NBA wirklich ein positiver Rim Protector zu sein und ein Anker einer Defense, der aber auf der anderen Seite vielleicht dann eben nicht beweglich genug ist defensiv oder nicht geskillt genug ist offensiv oder gut genug werfen kann, um dann wirklich so auf der 4 funktionieren zu können in modernen Lineups. Da hat er eine klare Meinung dazu. Er sieht sich zu Hause auf der 4, aber da werdet ihr gleich mehr hören. Und ja, das waren mal so ein paar Sachen, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Wie gesagt, ich bin mir sicher, wir werden dann, wenn es in Richtung Pre-Draft geht, auch nochmal generell natürlich über die Prospects sprechen und dann auch über Hannes nochmal sprechen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Logischerweise ist mir der junge Mann jetzt ein bisschen ans Herz gewachsen durch das Interview, durch die Recherche, die ich rund um ihn gemacht habe. Den Artikel, den ich geschrieben habe, den ihr natürlich dann auch, wenn es rauskommt, in der Basket, in der neuen Ausgabe, da werden wir dann hier im Podcast nochmal drauf hinweisen, sehr, sehr gerne am Kiosk zugreifen könnt und diesen Artikel lesen könnt. Und ich bin super gespannt, wenn wir jetzt so in diese Draft-Season gehen, gerade dann auch, wenn die Lottery passiert ist im Mai, welche Teams gut wären für ihn, wo er reinfitten würde, wie dann Draft-Scouts seine Rolle einschätzen auf dem nächsten Level, ob er tatsächlich am Ende in der Top 10 oder zumindest in der Lottery weggehen wird am Draftabend. Ich bin super gespannt. Ich freue mich sehr darauf, das weiterhin zu verfolgen. An dieser Stelle nochmal Shoutout und vielen Dank an Hannes für das coole Gespräch. Und ja, ich denke mal, genug der Vorrede. Jetzt bekommt ihr das Interview mit Hannes Steinbach zu hören. Und wir hören uns dann in unserem gewohnten Kreise mit Julius, mit mir und gerne natürlich auch wieder mit euch nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Viel Spaß mit dem Interview, Freunde. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist jetzt gerade wieder in Deutschland, hast mir aber geschrieben, wahrscheinlich nicht allzu lange. Wie sieht jetzt gerade so dein Fahrplan aus für die nächsten Tage, Wochen? Wie sieht jetzt gerade dein Tagesablauf aus?
Ja, genau. Also ich bin jetzt seit einer Woche wieder in Deutschland. Dann mache ich sozusagen Urlaub. Also einfach so ein bisschen mit der Familie Zeit verbringen, mit meinen Freunden aus Deutschland hier. Und dann gehe ich am 4. April ungefähr, glaube ich, wieder nach Amerika. In die Nähe von L.A., weil da meine amerikanische Agentur so eine Facility hat. Und da werde ich mich dann in den nächsten Monaten also trainieren und einfach auf die nächste Saison vorbereiten.
Okay, alles klar. Wir haben gerade eben im Vorgespräch schon kurz thematisiert. Es steht tatsächlich noch nicht fest, ob du dich zum NBA-Draft anmeldest, ob du nochmal zurück ans College gehst. Wann ist die Deadline? Wann muss man sich anmelden? Ich weiß ich gar nicht.
Ich glaube, eine Woche nach dem Combine ist es, glaube ich, irgendwie so. Also so Mitte Mai müsste das sein. Ja.
Also wird sich das dann jetzt für dich eben in den nächsten Wochen noch entscheiden? Also du gehst jetzt erstmal wieder rüber, um zu trainieren, unabhängig davon, ob es zurück nach Washington geht oder eben zurück nach Seattle, muss man sagen. Hand aufs Herz, ich habe die ersten 20 Male, wo ich University of Washington gelesen oder gehört habe, dachte ich, okay, DC,
Washington halt.
Ja. Du hast natürlich, ich habe dich auch schon in anderen Interviews und Artikeln drüber reden hören, es ist quasi unmöglich, diesen ganzen Buzz um dich und den Draft-Buzz, wie wir so schön sagen, auszublenden durch die starke Saison, die du jetzt am College hattest. Ist das trotzdem manchmal surreal, das zu irgendwie einzuordnen, wo man sich da befindet, in welchen Sphären? Ich habe jetzt vorher erst von Sam Vecenie irgendwie The Athletic Big Board, da bist du sogar in den Top 10, tauchst regelmäßig Lottery in diesen Sphären auf. Ist das immer noch ein bisschen surreal gerade?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt vor allem, wo ich jetzt wieder so zu Hause bin, so wo so alles angefangen hat, so mit Würzburg und so, und man dann so drüber nachdenkt, dass es schon so für mich als Kind so ein Traum war und das halt dann natürlich aber eher so als unrealistisch von jedem und auch von mir so angesehen wurde, dass es jetzt so immer näher rückt und auch eine reelle Chance ist, ist wirklich schon noch ein bisschen surreal, ja.
Du hast gerade deine Agency angesprochen, Excel, eine der größeren, renommierteren Agencies so im Basketball, im NBA-Kontext. Wie kam es jetzt zu dem Schritt und wie kam es dazu, dass du dich jetzt insbesondere für Excel entschieden hast?
Also ich habe ja, in Europa war ich ja mit BO Basket seit 1,5 Jahren ungefähr. Und da die in Amerika nicht, die können da nicht richtig arbeiten und das ist sozusagen deren Partneragentur, die arbeiten mit Excel zusammen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie von BO Basket weggewechselt wäre, sondern einfach nur sozusagen auch mit der amerikanischen Agentur, die mit BO Basket zusammenarbeitet, jetzt auch einen Vertrag habe.
Nachdem jetzt die College-Saison für dich leider vorbei ist, ist es sicherlich nicht ganz einfach, die March Madness jetzt gerade noch zu verfolgen, selber nicht dabei zu sein. Trotzdem, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, du hast ein sehr, sehr positives Fazit, was die Saison angeht für dich persönlich, was deine Entwicklung angeht.
Ja, für mich persönlich auf jeden Fall. Auch nochmal so anderen Basketball zu sehen, was der College Basketball auf jeden Fall ist, im Vergleich zu der BBL letztes Jahr, war auf jeden Fall auch für mich persönlich nochmal ein guter Schritt. Und ja, für mich persönlich muss man schon sagen, ist natürlich sehr gut gelaufen. Und wir als Team hatten ein bisschen Pech mit Verletzungen und alles und waren am Ende dann in ein paar Spielen einfach sehr unglücklich, wo es dann halt am Ende nicht gereicht hat, aber doch für mich persönlich auf jeden Fall ein positives Fazit.
Ich habe jetzt nicht alle Records aus deiner Jugendkarriere und so weiter durchforsten können. War das erste Mal in deiner Karriere, dass dein Team einen negativen Record hatte am Ende der Saison?
Ich glaube, wir hatten einmal, habe ich in der Regio, als ich noch so 16 war, gespielt, also da waren wir auch relativ unten in der Tabelle. Das kann sein, dass wir da auch einen negativen Record hatten, aber sonst...
Okay.
Sonst eigentlich glaube ich nicht.
Also war das jetzt für dich ja auch nochmal, ich habe mir hier dick und fett Winner aufgeschrieben, also Aufstieg in die Pro B 2024, jetzt auch letzte Saison in der BBL hattet ihr eine super Saison, du auch in den Playoffs, deine Stats, alles im Grunde hochgegangen, U18 Europameister, U19 Vize-Weltmeister, also die Vita ist lang.
Ja.
War das jetzt für dich auch eine neue Erfahrung, du hast gerade gesagt, ihr habt gestruggelt mit Verletzungen, mit Enttäuschungen, Ist das was du denkst, was dich vielleicht langfristig auch weiterbringt, mal so eine Saison mitzuerleben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist in jeder Sportlerkarriere kommt mal so eine Saison, mindestens eine, wo es halt nicht so läuft mit Teamerfolg und allem. Also ja, ist ganz natürlich, dass sowas passiert. Und ich glaube auch mal ganz gut, das so mitzuerleben und zu erfahren, wie es dann auch zu sowas kommt. Also ja, ist auf jeden Fall gut.
Du hast gerade schon ein bisschen die Unterschiede angesprochen zwischen BBL oder vielleicht generell FIBA-Niveau. Das ist ja immer wieder ein Thema jetzt auch am College. Ja. Du hast in irgendeinem Interview, habe ich dich sagen hören, das fand ich sehr interessant, das Spiel am College ist athletischer, aber nicht physischer.
Ja, irgendwie, ja.
Irgendwie sowas in die Richtung. Ich verstehe total, was du meinst, aber erklär gerne trotzdem mal, wo waren jetzt für dich so die größten Unterschiede vergleichen BBL und NCAA vom Spielniveau her?
Athletischer auf jeden Fall, einfach weil es halt nur junge Spieler sind, also von so 18 bis 24 jetzt so in dem Rahmen. Die halt alle noch nicht schon wie in der BBL teilweise 8 Jahre Basketball auf ihrem Körper haben und so halt auch schon, keine Ahnung, irgendwie kaputte Knie oder so haben. Also da ist einfach halt jeder noch fit und jung, aber halt basketballerisch so vom Basketball-IQ her ist es halt vor allem auch anders, weil halt da dann die Erfahrung fehlt. Weil halt die Amis in der BBL oder die Deutschen, mit denen ich letztes Jahr gespielt habe, halt schon ewig lange entweder im College oder schon lange BBL gespielt. Und dann merkst du halt einfach die Erfahrung, was die schon alles erlebt haben, gegen wen oder mit wem und mit welchen Coaches sie schon alles gespielt haben. Also das fehlt halt im College so ein bisschen.
Ich meine, mich im Hinterkopf zu erinnern, dass entweder Franz oder Mo Wagner, einer von beiden, mal gesagt hat, dass gerade dieses Best of Both Worlds ihnen sehr weitergeholfen hat. Wir leben ja auch in einer Ära in der NBA, wo sehr, sehr viele Europäer sehr gut performen, weil der Fokus im europäischen Jugendsystem und in der Spielerentwicklung mehr auf Ballmovement liegt, mehr auf Taktik liegt. Du hast jetzt eben auch beide Welten. Die eine nur ein Jahr, aber du hast eben jetzt auch beide Welten miterlebt. Würdest du das unterschreiben? Glaubst du, dass dir das langfristig auch hilft, diese beiden Spielstile, diese beiden Philosophien mal miterlebt zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Der europäische Spielstil, wie du sagst, ist mehr auf Ballmovement so ausgelegt. Aber ich glaube vor allem auch die Colleges versuchen da jetzt auch ein bisschen so sich daran zu adaptieren, weil die glaube ich auch merken, dass es halt für den europäischen Spieler und auch für den europäischen Basketball generell echt gut klappt. Aber doch, also so generell dieser Fokus auf individuelle Stärken und so im College ist schon nochmal deutlich anders als in Europa.
Auch mehr Möglichkeiten den Fokus drauf zu legen in Sachen Rahmenbedingungen und so, ne?
Ja, also viel mehr Coaches und so, die du halt in Deutschland bei einem normalen Verein einfach nicht die Möglichkeiten so hast.
Was waren so die, von der Sozialisierung her, vom Lifestyle her, was waren so die größten Unterschiede, an denen du dich am Anfang erstmal gewöhnen musstest von Würzburg nach Seattle, das ist ein gewisser Sprung.
Es ist ein großer Sprung gewesen, ja. Also generell so, das Essen ist halt wirklich deutlich anders. Man musste schon so aufpassen, was man halt so kauft und was man isst, weil da halt zum Beispiel in manchen Essen halt Stoffe drin sind, die in Europa verboten sind und so. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Mhm. Und generell halt auch einfach, ja, das erste Mal so weg, also ganz weit weg von zu Hause und so, war ich auch eine krasse Umstellung, so weg von Familie und allen Freunden. Und ja, einfach generell, die amerikanische Art ist ja ein bisschen anders als so europäisch, nicht daran zu gewöhnen, war schon am Anfang nicht so ganz einfach.
Ich hatte einen Podcast von dir, ich glaube bei deinen gehört, wo du, da waren dann 3 Saisonspiele gespielt, wo du dann gesagt hast, diese Märchenvorstellung, die man hat, College Athlete am Campus und dann gerade noch mit deiner physischen Statur ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwieriger, da irgendwie unerkannt drüber zu laufen, dass das noch kein so großes Thema war. Im Laufe der Saison, wo dann immer wieder, wir haben den Buzz angesprochen, ist es dann ein bisschen so geworden, wie man sich's vorstellt aus Filmen und Serien?
Schon ein bisschen mehr, aber ich würde trotzdem sagen, dass man sich das, glaube ich, anders vorstellt. Aber es liegt, glaube ich, bei uns auch vor allem daran, weil das ist eine sehr, sehr große Uni jetzt. Glaube ich, irgendwie 60.000 Schüler oder so. Und da auch College Football eine sehr krasse Sportart ist, also so schon die Nummer 1 Sportart. Und also es waren schon ein paar Leute, die mich erkannt haben, natürlich. Aber es war jetzt nicht so, dass ich überhaupt nicht mehr mich bewegen konnte und alle 2 Minuten irgendwie jemanden hatte, der mich angesprochen hat.
Wie hast du Seattle erlebt als Stadt in Sachen Basketballverrücktheit? Das ist ja immer wieder, die Sonics gibt es schon länger nicht mehr. Ganz oben auf der Liste, wenn wir über NBA-Expansion sprechen. Ist das so? Spürt man das, dass das eine basketballverrückte Stadt ist?
Ich fand es jetzt gar nicht so krass dieses Jahr. Vielleicht liegt es auch daran, dass das College, also im Basketball, die letzten paar Jahre nicht mehr so erfolgreich war, dass da ein bisschen abgeflacht ist. Aber doch, wenn es dann so größere Spiele gab für uns, wo wir zu Hause gespielt haben, waren auch schon, hat man schon gemerkt, dass da ordentlich viele Fans am Start waren und auch so generell, ich glaube, auch mit dem WNBA-Team und dieser Halle, die die da haben, ist auf jeden Fall der Wunsch für das NBA-Team noch sehr, sehr groß.
Hast du die Möglichkeit gehabt, dir von anderen deutschen Spielern, die am College waren, irgendwie Ratschläge abzuholen? Natürlich auch die Frage, war das für dich ein großer Faktor, dass Detlef Schrempf zum Beispiel eben auch schon, also dass die University of Washington eine gewisse Historie hat mit deutschen Talenten?
Ja, also für mich davor, für die Entscheidung, war es jetzt nicht unbedingt so ein großer Punkt, weil ich das auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich sagen.
Aber ich dann, auch nicht.
Aber dann, als ich da angekommen bin, hat auch für den ersten 2 Wochen Detlef Schrempf sich direkt bei mir gemeldet und hat auch meine Nummer dann gehabt und hat mir regelmäßig nach den Spielen geschrieben und so und immer angeboten, dass er mir bei irgendwelchen Sachen hilft, die ich brauche. Und es hat am Anfang auf jeden Fall gut getan, so zu wissen, dass man einfach jemanden hat, auf den man sich sozusagen immer, wenn man irgendwas hat, zurückfallen kann. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
Was sind so, jetzt unabhängig davon, ob es direkt in die NBA geht oder du nochmal zurück ans College gehst, was sind Dinge, an denen du jetzt besonders arbeitest im Sommer für den nächsten Schritt in deiner Karriere?
Auf jeden Fall mein Wurf, weil der einfach im heutigen Spiel super notwendig ist, egal auf welcher Position. Und ich da auf jeden Fall noch Potenzial habe zur Verbesserung. Und dann in der Defense einfach so ein bisschen gegen Guards verteidigen, weil man auch viel switcht in der NBA und auch im College so einfach so ein bisschen die Schnelligkeit auf den Füßen. Das sind so die 2 Hauptpunkte.
Wie würdest du denn deine perfekte Rolle in der NBA sehen? Also was glaubst du, wo kannst du dich einfügen? Du bist vom Skillset her und auch man hört immer wieder das Wort Tweener, das kann was sehr Positives sein, das kann aber auch was Negatives sein, dass du so weder auf der 4 noch auf der 5 so richtig dein Zuhause findest. Das scheint auch ein Sorgenpunkt zu sein, was so deinen Draftstock angeht. Wie stehst du zu der Thematik? Was glaubst du, wie so deine gute Rolle in der NBA aussehen wird?
Ja, also ich sehe mich schon eher so als Vierer, weil in der NBA auch auf der 5 will ich nochmal größere rumlaufen und auch athletischer. Und da einfach halt, ja, ich denke, in meinem Passspiel und so und meinem Rebounding kann ich mich da auch halt gegen die anderen Größeren behaupten und da einfach an so eine Connecting-Rolle sozusagen spielen als Vierer. Und dann halt, wenn ich meinen Wurf jetzt noch ein bisschen verbessere, dann halt auch als Stretch-Vierer und vielleicht auch in Small Ball Lineups als Fünfer so also meine Rolle finden.
Gibt es NBA-Spieler, die du selber als Fan verfolgt hast in der Kindheit, in der Jugend und die du jetzt in den letzten Jahren intensiver verfolgt hast, im Sinne von dein Game irgendwie nach innen ausrichten und dir da Dinge abgucken?
Also nicht wirklich. In der Kindheit natürlich, Dirk ist präsent so, weil er es wird bekommen, mein Vater mit ihm gespielt hat. Natürlich guckt man da so eins mal hin, aber ich würde nicht sagen, dass ich nach irgendwem mein Game gemodelt habe. In den letzten Jahren macht halt, ich finde Jokic und Doncic spielen halt mit so einem Spielwitz, der halt wirklich Spaß macht zuzugucken und den man, denke ich, auch so ein bisschen beibehalten muss, um einfach so den Spaß am Spiel, selbst in der höchsten Liga und auch wenn es dein Job ist, so noch zu behalten.
Ja, du hast gerade Dirk angesprochen, das ist natürlich etwas, worüber man sprechen muss, aber auch gerne spricht, schätze ich mal. Die Parallelen liegen auf der Hand. Es gibt kaum einen Artikel, wo nicht irgendwie in der Überschrift in den Fußstapfen von Dirk Nowitzki und so weiter. Jetzt so in deinem tatsächlichen basketballerischen Leben oder auch in dein Vater war ja auch immer sehr präsent bei dir als Trainer und deinen ganzen Werdegang. Wie präsent war das Thema Dirk Nowitzki, die Personalie Dirk Nowitzki wirklich so in deinem Werdegang?
Ja, also er hat uns im Sommer manchmal mit seiner Familie hier bei uns auf dem Hof besucht, weil mein Vater ja noch so ein bisschen mit ihm befreundet ist, aber sonst im Basketball-Kontext nicht wirklich. Also es hat sich auch nie so wirklich angeboten und ergeben, aber ich habe jetzt nie mit ihm mal trainiert oder so, sondern es war einfach immer nur so, dass er uns halt hier so mit seiner Familie besucht hat, aber über Basketball, weil da war ich ja noch jünger und da war es nicht für mich so ein Ziel oder direkt so unmittelbar davor, deswegen haben wir da sehr wenig über Basketball oder mit Basketball zu tun gehabt.
Ich will unbedingt mit dir über Rebounding sprechen. Das hast du gerade selber schon gesagt. Das ist nicht nur deine größte Stärke, sondern das ist auch wirklich, wenn wir über Draft Prospects reden, wenn wir über NCAA, das hat historische Ausmaße. Du hast mit 11,8 Rebounds per Game die gesamte NCAA angeführt. Defensive Rebounding Percentage in der Big Ten in deiner Conference Platz 1. Offensive Rebounding Percentage nur Platz 2. Was war da los?
Das ist natürlich inakzeptabel. Also mein Rebounding ist auf jeden Fall schon eins meiner herausstechenden Merkmale. Ich glaube, es kommt einfach halt davon, dass ich immer versuche, so früh wie möglich zu arbeiten, in die Position zu kommen, wo ich dann für den Rebound eine Chance habe. Und ich glaube, beim Rebound geht es einfach viel darum, immer so den Willen zu haben und immer den Effort zu haben, so hinzugehen, einfach auch mal, wenn es vielleicht wehtut, versuchen einfach den Ball zu kriegen und das einfach ja, Einsatz und Positionierung hauptsächlich. Und natürlich hilft mir meine Größe und meine Armlänge und so da auch nochmal. Aber es ist einfach halt Einsatz und Positionierung, würde ich sagen, am meisten.
Wo liegt da, ich weiß nicht, ob du The Last Dance gesehen hast. Mhm. Da haben wir, glaube ich, viele noch dieses Dennis Rodman, diese Momente, wo er beschreibt, wie er Rebounding trainiert hat. Und dann ist es ja auch zu einem Meme geworden dann irgendwo. Inwiefern trainierst du das? Oder wie viel Instinkt steckt da auch irgendwie dahinter, was man vielleicht gar nicht so sehr greifen oder trainieren kann?
Ich glaube, Rebound habe ich sehr selten bis gar nicht trainiert. Ich glaube, das kam einfach immer auch durch meinen Vater, der mir immer gesagt hat, ja, du bist der Große, du musst rebounden. Und halt auch alle Deiner, die dann immer mir das so eingeprägt haben. Also einfach, dass ich halt immer das so im Hinterkopf hatte und auch immer daran gedacht habe und auch immer, als ich noch jünger war, mich dadurch halt so versucht habe, irgendwie in meine Rolle oder Spielzeit zu erspielen, einfach durch Rebounden. Und deswegen ist, glaube ich, eher so zum Instinkt geworden.
Glaubst du, dass das mit Blick auf die NBA im Vergleich zu selbst von vor 2-3 Jahren, also wir haben ja jetzt gerade die Rockets zum Beispiel als, mit Steven Adams und Co., dass Rebounding und gerade Offensiv-Rebounding, dieses Possession-Game, scheint immer wichtiger zu werden, immer größerer Fokus. Glaubst du, das hilft dir, wenn du jetzt, egal ob du jetzt dieses Jahr in die NBA gehst, nächstes Jahr, ist das was, womit du dann umso mehr versuchen möchtest, rauszustechen?
Ja, hoffentlich. Also es hört sich jetzt natürlich auch, wie du gesagt hast, hört man öfters jetzt in den Medien so, dass es mir dieses Possession Game sehr wichtig, deswegen Offensive Rebound sehr viel wertgeschätzt wird. Und also da denke ich schon, dass ich da meinen Impact haben kann und hoffe halt, dass es mir auch dann weiterhilft.
Ich gucke jetzt gerade nochmal auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch irgendwie was auf dem, was ich jetzt nicht angesprochen habe. Ach so, gerade durch diese Höhen, die ihr in den Jugendnationalmannschaften U18, U19, da sind ja auch ein paar Jungs dabei, Chris Anderson vor allem, der jetzt auch im College aktiv war. Warst du mit den Jungs jetzt über die Saison hinweg immer mal wieder in Kontakt und wie war so die Erfahrung für dich? Teil dieses, die A-Nationalmannschaft sowieso, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber auch auf dem Jugendlevel scheint es gerade einen riesigen Basketballboom zu geben in Deutschland. Wie war so diese Experience für dich, dann Teil davon zu sein?
Ja, ne, also die Jahre mit der Nazi jetzt, U18 und 19, wären immer wirklich so, so super schöne Sommer, auch neben dem Platz, weil wir uns einfach als Gruppe so super gut verstehen und einfach immer halt auch Spaß an der Sache hatten und nicht nur das gemacht haben, weil wir jetzt irgendwie für die Nazi spielen mussten, sondern weil wir einfach das auch wollten und unser Land so vertreten wollten und dass es dann halt auch mit dem EMC geklappt hat und dann mit der Silbermedaille bei der WM ist natürlich sehr schön gewesen und es war auch einfach echt, auf der Basketball und auch auf der menschlichen Ebene immer ein super Erlebnis.
Hast du noch Zeit und Lust, 2-3 Minuten für so ein paar spielerischere Sachen?
Ja, klar.
Wir tauchen mal ein in eine Matrix-Welt im Basketball. Du darfst dir von den folgenden Spielern einen Skill oder eine Eigenschaft für dein eigenes Game klauen. Aha. Dirk Nowitzki.
Ja, der Fadeaway aus dem Post.
Fadeaway aus dem Post. Detlef Schrempf.
Boah, da habe ich gar nicht so viel Ahnung, was sein Spiel definiert hat.
Kann auch eine Persönlichkeit sein, so wie du hast ja gemeint, du hast ihn jetzt ein bisschen kennengelernt.
Dann einfach Bodenständigkeit und Nettigkeit, die er so gegenüber jedem ausstrahlt.
Und last but not least, Burkhard Steinbach.
Was nehmen wir da? dann nehmen wir das Zielen unterm Kopf. Ich glaube, das hat er ganz gut geschafft.
Okay, alles klar. Wenn es jetzt bei dir wieder erwarten, plötzlich doch nichts mehr werden sollte mit einer Basketballkarriere. Mhm. Ich habe schon gehört, Landwirt wäre dann nicht so deine allerhöchste Priorität. Was wäre so der Plan B? Wo würdest du dich in einer anderen Karriere sehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Landwirt, ja, eher nicht so mein Ding. Obwohl wir natürlich, wo ich auf dem Hof aufgewachsen bin, aber es hat mir nie so Spaß gemacht. Sonst, keine Ahnung, ich glaube, ich würde trotzdem irgendwie im Sport so bleiben. Vielleicht halt irgendwie so Sportmanager bei irgendeinem Basketballverein oder so, irgendwie sowas in die Richtung.
Hast du einen Go-To-Pre-Game-Song, Artist, Album, whatever? So wie stimmst du dich musikalisch ein auf Spiele?
Boah, nicht wirklich. Bei mir ändert sich das wirklich von Spiel zu Spiel sehr, sehr extrem, auch in Musikrichtung. Manchmal ist es Rap, manchmal ist es irgendwie Hip-Hop oder so. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Okay. Und wir haben gerade über das Essen in Amerika gesprochen. Wenn man dann doch mal sündigt als Professional Athlete, was ist die geilste amerikanische Fast-Food-Kette?
Ich fand Raising Cane's sehr geil.
Oh ja, die können schon was, das stimmt. Hast du ein Lieblingsteam in der NBA?
Boah, nicht wirklich. Ich finde eigentlich nur die halt Spieler relativ cool so, deswegen, nee, nicht wirklich.
Du hast gerade Luka und Jokic erwähnt, brauchst dich natürlich auch nicht in irgendwelche Nesseln setzen hier in Sachen Draft, aber gibt es Spieler, mit denen du, also wo es ein absoluter Traum war, wäre mal mit denen zusammenzuspielen?
Ja, ich denke halt einfach mit so Legenden halt einfach zusammen, also so wie du sagst, Doncic und Jokic, einfach wie die so das Spiel sehen und so, und mit denen dann halt so, ja, zu spielen, von denen auch zu lernen, wäre natürlich krass, aber halt natürlich auch von so Legenden wie LeBron oder so zusammenzuspielen, natürlich sehr heftig. Aber es ist jetzt nicht irgendwo jemand, wo ich mir denke, mit dem muss ich unbedingt spielen. Ich glaube, ich gehe einfach so darum, von dann so Spielern die Erfahrung haben und so, wie die ihr Spiel verbessern, einfach von denen zu lernen.
Alles klar. Hannes, ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja.
Ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, sondern für so ziemlich ganz Basketball Deutschland und die Hörerschaft von Double Step Back. Wir drücken die Daumen, egal wie jetzt deine Entscheidung, deine nächsten Schritte aussehen. Ja. Und wir hören uns bestimmt down the road irgendwann mal wieder.
Danke sehr.